Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die erste Folge der Tennissaison des Tennisjahres 2026. Wir befinden uns geografisch gesehen, zumindest was das Spielen angeht, in Australien. Der australische Tennissommer eröffnet traditionell das neue Tennisjahr. Ja, wenn man geografisch aber schaut, dann haben wir den Sprung nach Australien leider nicht geschafft. Wir befinden uns in Köln und dort ist natürlich auch Henrike. Hallo.
Hi Daniel. Ja, den Sprung haben wir wirklich nicht geschafft. Also weder geografisch noch vom Wetter her. Wir sind zwar nicht so schlimm dran wie der hohe Norden, aber draußen spielen geht definitiv nicht.
Nee, es ist wirklich Winter bei uns, schon seit einigen Tagen und ja, dabei hat das Jahr gerade erst angefangen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut reingekommen seid. Wir sind's auf jeden Fall, auch wenn wir halt aktuell ja, draußen ein bisschen alle eingeschränkt sind. Aber umso schöner ist es ja, dass wir uns vor den Fernseher setzen können und Tennis schauen dürfen. Henrike, es ist ja immer so der Jahresstart eine Umstellung für Körper und Geist. Wir nehmen im Grunde eigentlich ja einen ganz anderen Schlaf- und Wachrhythmus ein, wenn wir den australischen Tennissommer verfolgen wollen. Wie ist es denn bei dir so? Bist du da auch gut reingekommen, unabhängig jetzt vom Jahreswechsel?
Im Rahmen meiner Möglichkeiten schon. Es ist ja so, dass ich leider auch Geld verdienen muss. Das Leben ist teuer. Und da muss man zugeben, dass natürlich die Zeitverschiebung uns da zumindest, wenn man wie wir in Europa sitzt, nicht unbedingt einen Gefallen tut. Aber gerade so zum Beginn des Jahres war da noch so eine Übergangszeit, wo ich dann auch noch frei hatte und dann auch ein bisschen gucken konnte. Und ansonsten helfen ja die Zusammenfassung, die Videozusammenfassung oder der Blick in die Ergebnislisten, dass man zumindest so ein bisschen weiß, was abgeht. Aber ich habe gemerkt, dass ich so jetzt nach der Pause im letzten Jahr oder am Ende des letzten Jahres, vom Ende des letzten Jahres, so ist der richtige Satz, doch jetzt wieder Bock auf Tennis habe. Ich habe ein bisschen was gesehen und hat schon Laune gemacht. Weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
Ja, da können wir so ein bisschen das erste Thema besprechen, beziehungsweise in den, ja, ich glaube, gerade zentralen Wettbewerb reingehen, auf den natürlich alle schauen, und zwar den United Cup, der Ländervergleich mit gemischten Teams und auch gemischten Doppeln. Hat in Deutschland ja sowieso schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen, dass das deutsche Team vor 2 Jahren das Ganze gewonnen hat. Ja, und ich habe jetzt gerade diese Woche eigentlich auch wieder für mich so festgestellt, ich weiß nicht, ob du da so mitgehen würdest, aber der United Cup ist schon aus meiner Sicht eigentlich so mit das Beste, was sich die Tenniswelt in den letzten Jahren ausgedacht hat. Also mir gefällt dieser Wettbewerb auch gerade so als Saisoneinstieg, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut.
Ja, ich muss auch sagen, also von allem, was so in den letzten Jahren sich so überlegt wurde und gemacht wurde und verändert wurde, ist der United Cup unterm Strich doch etwas, was wirklich gut funktioniert und auch gut geklappt hat. Was natürlich auch daran liegt, dass es A, gute Spieler anzieht, und das hilft natürlich immer für die Aufmerksamkeit, sind wir mal ehrlich. B, gibt es da durchaus was zu gewinnen, sowohl was Geld als auch was Punkte angeht. Das hilft natürlich auch immer, dass die Leute das annehmen. Und es ist natürlich dieser Team-Mixed-Charakter, der, glaube ich, in der Tenniswelt doch immer gern gesehen wird. Also ich habe schon so den Eindruck, dass trotz dessen, dass gerade das Einzel immer so ein Fokuspunkt für alle ist, grundsätzlich diese Struktur, diesen Einzel- und Doppel- oder in diesem Falle Mixed-Matches, dann trotzdem halt so diesen Teamgedanken nochmal überzustülpen, echt ganz gut funktioniert. Und man muss natürlich auch sagen, es schadet nicht, dass viele Spieler und Spielerinnen natürlich auch körperlich frisch wiederkommen, Klar, gerade wenn man länger nicht mehr kompetitiv gespielt hat, kann es schon mal ein bisschen holpern, aber man merkt schon, dass die Beine fitter sind als zum Ende der Saison.
Ja, und es gibt ja sogar auch Spieler, die durchaus gezeigt haben, dass man auch nach längerer Pause direkt sehr erfolgreich starten kann. Alexander Zverev kann da ja leider, muss man sagen, ein Lied von singen, wenn er auf seinen
Ja,
Gegner schaut.
das, was er über Hubi Hurkacz gesagt hat, das ist auch echt nicht wiederholbar.
Nee, aber ich konnte da natürlich auch den Frust so ein bisschen verstehen. Ich glaube natürlich auch, dass
Ach,
das für ihn
total.
so ein Matchup war, ja, was ihm, glaube ich, auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sagen kann, nicht so liegt, aber das war schon sehr unangenehm, fand ich auch vom
Ja, man
Matchverlauf
fängt
einfach.
sich auch mal ein. Also
Ja,
so ist es ja
eben.
nicht. Und eins muss ich sagen, nicht, dass da ein falscher Eindruck steht. Er hat Hubert Hurkacz nicht beleidigt oder so. Aber man hat schon gemerkt, dass Zverev doch relativ ratlos war, was er denn gegen Hurkacz tun soll. Und das hat er mit wenig blumigen Worten formuliert.
Ich würde so zusammenfassen, ich glaube, das war einer der ganz wenigen Tage in diesem Jahr, an dem Tobias Ambrosius und Alexander Zverev allerbeste Freunde gewesen wären.
Ja, so kann man es ausdrücken. Ja, durchaus. Die haben sich verstanden in ihrer Ablehnung der Art des Spielens von Hubert Hurkacz.
Ja, das denke ich auch. Aber ja, also du hast es gerade natürlich gesagt. Ich finde auch, man sieht halt vielen Profis schon an, dass sie eine gewisse Frische mitbringen, dass sie ein bisschen Pause hatten von der vielen Reiserei. Und ich weiß nämlich gar nicht, ob das so in der Form halt auch möglich gewesen wäre. Der United Cup hat ja auch die Möglichkeit, so ganz eigene Geschichten zu produzieren. Also wenn wir da Stan Wawrinka zum Beispiel nehmen oder auch einen Stefanos Tsitsipas, da habe ich schon den Eindruck, dass die sich natürlich auch gerade durch dieses Gruppenformat noch mal ein bisschen anders präsentieren können. Und ich denke mal, du hast gerade erwähnt, ja, es gibt Preisgelder, es gibt Weltranglistenpunkte, aber du hast natürlich auch die Sicherheit, dass du zwei garantierte Matches hast. Vorausgesetzt natürlich, du bist der Topspieler, weil die ja, Größe der einzelnen Teams, da kann man wahrscheinlich lange drüber streiten, weil am Ende ist es doch fast eher so, dass man die meisten Spieler, die da hinreisen, eigentlich gar nicht zu sehen kriegt. Aber gut, am Ende lassen sich natürlich gerade die guten Namen, das ist wie überall, am besten vermarkten.
Ja, klar, ich sag mal so, auch der United Cup ist jetzt kein Tennistraumland, wo alles schön ist, die Wiesen grün und irgendwie Ranking und Namen jetzt irgendwie gar keine Rolle spielt. Aber er gibt halt auch Raum für diese besonderen Geschichten. Und gerade weil man auch so diesen Teamflair hat und das natürlich auch auf Social Media ein bisschen produziert wird. Da gibt es dann immer wieder diese ganzen Teamspiele und diese Dinge, die da gemacht werden. Und ich glaube, das ist auch für die Spieler dann einfach eine schöne Art oder die Teilnehmenden eine schöne Art, irgendwie in den Auftakt zu gehen. Und da kann man, glaube ich, in diese neue Saison auch noch ein bisschen entspannter reinrutschen. Und das ist, glaube ich, auch so der Sinn dahinter, halt so, wie du es auch sagst, so ein bisschen die Möglichkeit zu testen, weil man kriegt schon eine gewisse Art von Spielpraxis einfach ab und hat natürlich auch die Möglichkeit, direkt auf einem hohen Level mit dem eigenen Team zu trainieren. Ich glaube, das hilft schon. Zumindest ist das der Eindruck, der sich so vermittelt, wie ehrlich das am Ende ist, weiß ich nicht, aber ich habe schon das Gefühl unterm Strich, dass die da alle recht viel Spaß haben.
Ja, und also gerade, glaube ich, dieser Punkt Spielpraxis ist für gewisse Spieler auch wichtig, ne? Also wenn wir zum Beispiel einen Stan Wawrinka nehmen, der hat sein erstes Match gewonnen gehabt gegen Arthur Rinderknecht, als es losging mit dem United Cup, hat dann halt gegen Flavio Cobolli verloren und dann wäre ja nämlich genau dieser Punkt gewesen, wenn das jetzt, ich sag mal, ein reguläres ATP-Turnier nach dem üblichen Format gewesen wäre, ja, dann wäre halt in der zweiten Runde raus gewesen. So, und dann wäre nach dem einen tollen Sieg das Ganze schon wieder vorbei gewesen. Er hat auch gegen Cobolli ein tolles, enges Match gespielt über 3 Sätze. Und so hat er jetzt aber noch mal die Möglichkeit, dann zum Beispiel, dadurch, dass die Schweiz ins Viertelfinale gekommen ist, ein weiteres Match zu spielen, das er denn zwar jetzt auch verloren hat, aber wo ich fand, gegen Sebastian Baez, hat er sich halt auch wieder gut präsentiert. Und das ist gerade, glaube ich, auch für so einen Saisonauftakt dann vielleicht schon etwas, wo du als Tennisprofi auch sagst, gut, dann habe ich vielleicht lieber zu Anfang der Saison 2 knappe Niederlagen mal hintereinander, aber habe dadurch noch mal auf einem anderen Niveau spielen und, wie du sagst, auch ein bisschen testen können, als wenn das halt sonst möglich gewesen wäre, nämlich eben gerade nicht, weil da muss ich die Dinge halt gewinnen. Das ist was anderes.
Ja, das kann mit reinspielen. Ich finde, das hat man auch bei Eva Lüst gesehen, die ja wirklich gegen Lahmens eine super Leistung hingelegt hat. Die hat sie ja wirklich niedergebügelt. Und ich meine, das letzte Match gegen Lahmens hatte sie noch verloren. Und auch danach besonders gegen Iga Świątek ein wirklich tolles Match hingelegt hat und echt gezeigt hat, glaube ich, dass sie da wirklich auch noch mal an sich gearbeitet hat und auch durchaus in der Lage ist, mit ihren vielleicht gegenüber Świątek auf jeden Fall limitierteren Möglichkeiten trotzdem eine Herausforderung darzustellen. Und am Ende war es dann auch recht knapp. Und das kann dir natürlich viel geben, eben weil du diesen Rahmen hast. Du weißt, du kriegst die Matches, du weißt aber auch, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du sie nicht gewinnst. Du hast hochwertige Gegnerinnen und Gegner. Du hast aber auch noch so diesen Team-Spirit, der dir und auch das Team, was dir irgendwie hilft und dir auch noch Tipps geben kann. Und ich glaube, dass gerade zum Beispiel auch eine Eva Lüst jemand ist, die auch von dieser Stimmung sehr profitiert. Die ist ja eine, die auch, glaube ich, mit der Masse und den Menschen um sie herum durchaus spielen kann. Sie hat ja jetzt auch einen neuen Ausstatter und diese Dinge. Und man merkt schon, dass sich das aus dem letzten Jahr bei ihr auch weiterzieht, dass sie durchaus auch mehr in den Fokus der WTA rutscht und auch von Tennis Channel und anderen Outlets, die ja sonst die Deutschen tendenziell eher etwas stiefmütterlich behandeln. Zumindest war das immer mein Eindruck. Nicht nur die Deutschen, aber ich gucke jetzt mal aus der deutschen Brille. Insofern würde ich das schon sagen, dass das gelungen ist und dass man auch wirklich tolle Kombinationen auch an Teams gesehen hat, wo sich dann auch so die Stärken und Schwächen ganz gut ausgeglichen haben. Insofern, ja, glaube ich, ist das eine runde Sache. Also ich hab's und guck's gerne.
Ja, Eva Lüss, kann man, glaube ich, noch echt einen Satz zu verlieren, weil, also dieses Match gegen Świątek, das war, also gerade auch der erste Satz, den fand ich wirklich verdammt stark.
Ja.
Und da habe ich im Nachhinein nämlich noch so gedacht, das ist so ein typisches Match vielleicht, auch wenn sich das für sie jetzt wahrscheinlich im ersten Moment nicht so angefühlt hat, aber wo du fast sagen kannst, naja, da sind eigentlich 2 Siegerinnen vom Platz gegangen, also wenn du so nach der Ausgangssituation gehst. War klar, Świątek als Siegerin des Matches, und Eva Lüss aber natürlich so als, ja, moralische Siegerin, kann man sagen, die natürlich aus diesem Match, auch wenn sie es halt verloren hat, ja, das sei dazu gesagt, aber schon, ja, für sich bewiesen hat und daraus ziehen kann, so, wow, also ich kann an sehr guten Tagen echt auch gegen die allerbesten Spielerinnen der Welt jetzt mithalten, weil das ist ja auch durchaus etwas, ja, was eine Entwicklung gewesen ist in den letzten Monaten und wo man jetzt, wenn sie es zumindest auch wiederholen sollte, sagen kann, ja, da hat sie jetzt noch mal nächsten Schritt gemacht.
Denke ich halt auch, eben weil sie aber auch das Match davor gegen Lahmens so stark gespielt hat. Ne?
Ja, stimmt.
Ich finde, es ist auch immer so eine Sache, klar, ohne jetzt despektierlich gegenüber jenen zu sein oder von Spielerinnen und Spielern zu sein, wenn du natürlich der totale Underdog bist und dann gegen so eine Hausnummer wie eine Iga Świątek antrittst, dann ist deine Motivation ganz klar auch nochmal eine andere, weil der Druck auch ein anderer ist. Und ich muss sagen, dass die meisten Spielerinnen und Spieler davon profitieren, wenn sie gegen jemanden antreten, der die deutlich besser ist, weil es dein eigenes Level automatisch hochzieht. Es sei denn, du wirst ja jetzt mal komplett überrollt, aber generell ist es so, dass du davon eigentlich nur lernen kannst. Und ich würde da deine Einschätzung total mitgehen, dass das dann, glaube ich, nach so vielleicht dem ersten Frust, so nach dem Motto, vielleicht wäre da eine Chance gewesen, dass auf jeden Fall so ein Match ist, wo man hinterher sagen kann, ey, da hat viel funktioniert, und ich bin in dieser Situation jetzt mal drin gewesen, habe die jetzt einmal durchgespielt und habe jetzt so Ankerpunkte und eine Rückmeldung, wo ich, auf der ich aufbauen kann und sagen kann, hey, bis dahin lief's gut, das hat gefehlt, darauf kann ich aufbauen. Ne, das ist auch so dieses, am Ende wahrscheinlich auch so dieses Problem in Grand Slam Finals. Ne? Wenn du mal in einem stehst, sobald du mal eins gewonnen hast, ist das nächste einfacher zu spielen. Du musst aber über diese Hürde einmal drüber kommen. Und das ist das Problem oder die eigentliche Kunst. Und da, glaube ich, kann sie sich, oder sei es ihr zu wünschen, dass sie sich das mitnimmt, weil es wirklich ein fantastisches Match war. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, definitiv. Und wie man, glaube ich, auch, wenn wir jetzt so ein bisschen schon über Namen sprechen, noch mal positiv hervorheben kann, weil er wieder so ein bisschen hat auf sich aufmerksam machen können, finde ich, ist Stefanos Tsitsipas. Von dem man, boah, ich glaube, wenn man jetzt so ne, auf den Saisonstart guckt, also wenn man zumindest so vor einer Woche gefragt worden wäre, hat man gesagt, ja, eigentlich erwartet man gar nichts.
Das stimmt.
Der hat jetzt in der Gruppenphase Siege errungen gegen Shintaro Mochizuki, meine ich, in zwei Sätzen. Und dann, Draper hat nicht gespielt, das war Billy Harris, glaube ich, ne? Gegen den hat er im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Klar, das waren jetzt auch keine Gegner, wo man jetzt sagen würde, boah, jetzt klopft er wieder an der Weltspitze an. Aber gerade dieser Dreisatzsieg im Tiebreak dann am Ende, da habe ich nämlich so gedacht, ja, das sind, glaube ich, schon Siege, die er eigentlich viel, viel mehr braucht, weil wir ja bei ihm so ein bisschen auch den Eindruck hatten, dass der eigentlich erstmal wieder Selbstvertrauen auf etwas geringerem Niveau sammeln muss, wo es wirklich jetzt so nur so rein um den Kopf geht, um überhaupt wieder so eine richtige Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen.
Ja, das auch. Und ich denke halt, bei Tsitsipas war die Erwartung dann wirklich auch so ein bisschen bei null. Es klingt jetzt total gemein, aber er hat natürlich letztes Jahr auch wirklich richtig beschissen beendet. Man kann es nicht anders sagen. Und für ihn ist das auf jeden Fall einfach ein gutes Zeichen. Und da ist es, glaube ich, am Ende auch fast egal, gegen wen du gewinnst, weil es sei jetzt mal dahingestellt, dass er da irgendwie diese Matches, die er da gespielt hat, auch hätte gewinnen müssen. Aber du weißt ja, wie er ist, ne? Oder wie es im letzten Jahr war, dass er eben diese Matches, von denen man sagt, die musst du gewinnen, eben nicht gewonnen hat. Natürlich konnte man von Anfang, ich sag mal, auch rein auf dem Papier und von der Form her sagen, er muss gegen einen Mochizuki gewinnen. Aber wir haben es halt auch oft genug erlebt, dass er es eben nicht hinbekommen hat. Und da stimme ich dir zu. Da war ich dann auch echt positiv überrascht. Er wirkte auch so, als wäre er da wirklich sehr, wie soll ich das besser ausdrücken, sehr ja, selber so ein bisschen sehr gehypt, so nach dem Motto, ich will das hier auch und ich habe diese Energie wieder. Also letztes Jahr, fand ich, hat man irgendwie bei ihm gemerkt, dass dann irgendwann auch so die Stimmung so weg war. Und dass dann, ich will nicht sagen, ein Aufgeben, aber es ist natürlich auch unglaublich schwierig, wenn die Leistung so einbricht, deine eigene Positivität, dein Selbstwert hochzuhalten. Und ich glaube, das hat er jetzt wieder so ein bisschen, auch wie er versucht hat, ich fand es auch ganz interessant, wie er versucht hat, da Maria Sakkari an bestimmten Stellen auch so ein bisschen aufzubauen und zu sagen, ey, komm, shoot your shots, ne? Go for it, wenn du mal drüber ziehst, das ist nicht so schlimm, das kann man irgendwie alles einfangen, aber halt das Energielevel hoch. Und da hatte ich so das Gefühl, dass er da halt aus das versucht, was er selber macht, auch ihr weiterzugeben, weil ich finde, auch eine Maria Sakkari ist ja eine, die gerne mal so ein bisschen an der eigenen Erwartungshaltung scheitert. Ne, sie ist sehr, sehr gut, aber ich glaube, dann will sie manchmal auch alles zu perfekt machen und dann geht's schief.
Ja, also da kann man ja so ein bisschen auch dann das Viertelfinale jetzt ablesen, ne, was sie dann gegen die USA gespielt haben, weil da hat Tsitsipas dann halt zum Beispiel noch gegen Taylor Fritz gewonnen. Zachary hat gegen Goff wiederum aber verloren. Und ja, gut, dann haben sie auch beide zusammen dann das Mixed-Doppel verloren. Aber das ist ja noch mal so ein Punkt, gerade denn bei Tsitsipas gegen Fritz noch mal zu gewinnen nach diesen beiden Siegen in der Gruppenphase, das ist ja eigentlich genau, ja, so ein bisschen jetzt im Kleinen eigentlich die Erfolgskurve, die er sich jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten turniermäßig wünscht, ne? Dass du wieder so eine gewisse Konstanz hast, dass du ja auf den Platz gehst und mit einer gewissen Selbstsicherheit daran gehst, wenn du in den ersten Runden bei den großen Turnieren spielst, weil du weißt, ja, die schlage ich auf jeden Fall. Und dass du dich dann aber irgendwann auch wieder spielerisch in der Lage fühlst, um gegen die Top 5, Top 10, wie auch immer, dann nicht nur mitzuhalten, sondern die dann auch wirklich zu schlagen, um im besten Fall dann natürlich auch selber wieder da oben bei zu sein. Denn ich denke mal, das Ziel, das hat er nicht aufgegeben.
Nö, hat er bestimmt nicht und muss er ja auch nicht. Ne? Also ich sag mal so, ich glaube, man liegt nicht falsch damit, wenn man sagt, dass er von den Top-Top-Spielern sicherlich einer derjenigen ist, die sich vielleicht schleppender weiterentwickelt haben als andere. Also ich fand bei ihm schon, dass man gerade auch im letzten Jahr gemerkt hat, dass er da so ein Plateau erreicht hatte, wo er gerade auch bei seiner Rückhand einfach zu angreifbar war in bestimmten Positionen und die auch teilweise extrem verzogen hat, was dir natürlich auf dem Level nicht mehr passieren sollte und wo ich zumindest so ein bisschen den Eindruck habe, dass er da auch etwas resistent war, was so vielleicht Impulse von außen angeht. Ne, da gab es ja auch die Sache mit Goran Ivanisevic, ob das jetzt alles so stimmt oder nicht. Weiß ich nicht, aber es hat so ein bisschen auch mein Gefühl gespiegelt, dass Tsitsipas da so jemand ist, der eine sehr eigene Vorstellung davon hat, wie es läuft oder wie es laufen soll. Und vielleicht hat er da jetzt was Neues gewonnen oder nicht, aber rein vom Können her und was er bis jetzt gezeigt hat, gehört er da oben hin. Und ich sehe auch keinen Grund, warum er da nicht rein von der Anlage her wieder landen soll. Weiß ja nicht, wie du das siehst, aber der ist ja kein hoffnungsloser Fall.
Nein, also ich würde schon das so runterbrechen, dass man den Eindruck hatte, dass der sich in den letzten Jahren einfach massiv selbst im Weg stand. Und ja, dass da natürlich aber auch jetzt gar nicht nur die Entwicklung auf dem Court mit zusammenhängt, sondern wie du sagst, ne, also auch viel drumherum. Natürlich dann auch diese Trennung von seinem Vater, wo viele dann dachten, ja Mensch, das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, dass er jetzt irgendwie noch mal einen anderen Weg einschlägt und das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr selber organisiert und sich dann noch mal loslöst, um irgendwie auch noch mal eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen. Und ja, so am Ende dann aber, dass eher so eine Schlingertour irgendwie wurde und alles wurde eigentlich noch viel schlimmer. Und ja, also ne, wir reden da bei Zverev ja auch immer gerne drüber. Das ist ja etwas, da kann man, glaube ich, ganze Nächte mit füllen mit diesen Diskussionen. Am Ende geht es einfach nur wirklich darum, dass er natürlich für sich selber irgendwie seinen Weg findet und vielleicht, ne, man soll das jetzt ja so nach drei Matches auch nicht irgendwie überinterpretieren, aber vielleicht befindet er sich ab diesem Jahr wieder auf diesem Weg, dass er ein bisschen bei sich selber sein kann und darauf kommt es am Ende an. Wer denn da in der Box sitzt und Anweisungen gibt oder halt auch nicht, das kann uns halt total egal sein.
Ja, das fand ich bei Zverev auch ganz interessant. Da haben sie dann natürlich auch so Teamauftakt, Pressekonferenz und den ganzen Bums da. Ist ja dann immer so ein riesiger Social-Media-Zirkus auch gemacht. Und da hieß es auch so Jahresvorsätze, was hat man sich vorgenommen? Und er sagte dann, Zverev sagte dann, ja, glücklich sein, ne, oder irgendwie zufrieden sein. Und gut, das kann immer so ein bisschen dahergesagt sein oder nicht, aber ich fand es interessant, dass er sich da selber halt auch aus so ein bisschen diesen konkreten Dingen rausgezogen hat, weil die anderen waren dann schon ja, deutlich konkreter und deutlich dichter irgendwie an Ergebnissen, ergebnisorientiert. Und ja, vielleicht hat er da was zugelernt oder nicht. Man muss es mal schauen. Dafür ist die Saison auch wieder zu jung. Mir graut es ja schon vor unserem ersten Tippspiel. Ich finde, Australian Open ist für mich immer so gefühlt so ein bisschen blind tippen, was da so passiert.
Ja, das geht, glaube ich, vielen so, ja. Aber genau, das sei an dieser Stelle mal erwähnt, weil wir auch schon gefragt worden sind, denn wir haben in, ja, jetzt mittlerweile in diesem Jahr ein bisschen später mit der Bewerbung angefangen. Aber ja, es wird das Tippspiel natürlich wieder geben. Wir sind bei den Grand Slams wieder dabei, beziehungsweise kommt es dann eher darauf an, dass ihr dabei seid. Schaut gerne mal auf den Kanälen in den sozialen Netzwerken vorbei. Ich glaube, Instagram ist da sogar immer so die beste Adresse. Da gibt es alle Infos zum Tippspiel bei den Australian Open. Und ich muss sagen, Enrique, ich hätte jetzt nicht gedacht vor ein paar Tagen, dass wir schon über ihn sprechen müssen, vielleicht auch. Du hast ihn eben schon im Vorgespräch ins Spiel gebracht. Aber ja, Novak Djokovic. Er hat noch keinen Ballwechsel gespielt, aber er ist schlagzeilenmäßig schon sehr, sehr präsent. Erst sagt er seine Teilnahme beim 250er-Turnier in Adelaide ab, was, wie er selber schrieb, ja, ihn total enttäuscht, weil er hat das Turnier ja schon zweimal gewonnen und es gehört damit natürlich zu einem seiner absoluten Lieblingsturniere. Aber ja, so muss man in Adelaide jetzt ohne Novak Djokovic auskommen. Und dann tritt er auch noch zurück aus der Spielervereinigung, Spielergewerkschaft PTPA, die er doch mit gegründet und aufgebaut hat. Henrike, erwartet uns das große Erdbeben dieses Jahr hinter den Kulissen auf der ATP-Tour?
Das weiß ich nicht. Ich habe ja keine Glaskugel und kann nicht in die Zukunft gucken.
Du hast nur ein Kölschglas bei dir stehen, stimmt.
Ich hab eine Kölschflasche bei mir stehen. Hatte heute einen anstrengenden Tag auf der Arbeit und habe mir dann. Eigentlich soll man das nicht machen. Ich will jetzt hier keinen Alkoholkonsum promoten, aber es tat schon gut, jetzt mal so ein kaltes Bier zu trinken. Muss ich zugeben. Ja, Novak Djokovic. Ich werde aus dem Mann ehrlich gesagt irgendwie nicht mehr so ein bisschen, nicht so wirklich schlau. Ich habe so das Gefühl, der kann das um den rum vielleicht, und ich will noch nicht mal sagen, dass es ein selbstgemachtes Problem ist oder so, oder dass er das hervorruft mit Absicht. Manches ist vielleicht ein bisschen gesteuert, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er dann auch irgendwie immer in so Situationen reinrennt, wo ich denke, muss das jetzt wirklich so hochgehangen werden oder muss er das auch so hochhängen? I don't know. Meine, nochmal zur Rekapitulierung. Novak Djokovic hat ja um die Beginn der Corona-Zeit, also so 2020, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 2021, mit Vasek Pospisil die PTPA gegründet, weil man ja grundsätzlich nicht zufrieden war. Man wollte mehr Spielerbeteiligung an den Entscheidungen und vor allen Dingen halt auch letzten Endes an den monetären Erlösen der Touren haben und hat sich da so ein bisschen hintergeworfen. Und dann hat die PTPA ja auch wohl im Hintergrund, das habe ich jetzt persönlich nicht so viel mitbekommen, aber das ist mir so aus Quellen, die es besser wissen müssen als ich, gespiegelt worden, durchaus auch einiges angeschoben und gemacht. Und dann ja auch letztes Jahr noch ganz groß diese Klage gegen die ATP und WTA-Tour eingereicht und gesagt, hör mal, hier wir, also sowohl in den USA als auch in Europa, und zu sagen, hör mal, wir wollen hier mehr vom Kuchen abhaben. Und laut einigen Meldungen, die so rumschwirrten, hat man sich wohl auch mit den Australian Open inzwischen oder befindet sich da aus einem Weg, irgendwie Ergebnisse zu erzielen. Zumindest wurden die Australian Open jetzt kürzlich aus dem Lawsuit, also aus der Klage, wieder rausgenommen von der PTPA. Aber man konnte letztes Jahr schon so ein bisschen dran fühlen, ne, nachdem diese Klage das Thema dann so hochging und durchaus ein riesiges Medienecho und auch viel Fragezeichen in der Tenniswelt ausgelöst hat, dass dann Novak Djokovic damals schon so in meinem Eindruck so ein bisschen zurückruderte und sagte, ja, mit so mancher Aussage sei er nicht so zufrieden. Und das ist auch so ein bisschen das, was jetzt passiert ist, weil er hatte dann irgendwann gepostet, dass er halt nach langer Überlegungen sich halt überlegt hat, von der PTPA eben komplett zurückzutreten, also sich komplett von dieser Vereinigung zu lösen. Und die Entscheidung sei nach fortlaufenden Bedenken gekommen, was die Transparenz, die Führung der PTPA angeht, aber auch die Art und Weise, wie seine Stimme und sein Bild repräsentiert wurden durch die PTPA. Und das ist halt als alter PR-Guru natürlich nicht einfach so ein, ach Leute, ich bin jetzt bald 38, 39, ich weiß gar nicht, wie alt Djokovic ist, ich glaube 37 oder so, ist so mein, 38 ist mein Jahrgang. Okay, ne, so ich bin jetzt 38, werde jetzt auch nicht mehr ewig spielen, macht auch mal Sinn, dass jetzt mal die Nächsten dran sind, sondern das ist ja so eine Aussage, natürlich ist er stolz auf alles und wird sich weiter irgendwie ums Tennis bemühen, bla 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 und Schnee, aber da ist ja eine deutliche Kritik drin, dass er sagt, hör mal, hier läuft irgendwas nicht mehr so, wie ich das will. Und dann hat kurze Zeit später darauf die PTPA auch reagiert und irgendwie gesagt, nee, alles ist gut, alles ist schön, alles ist fein. Wir sind uns keiner Schuld bewusst, so ungefähr. Und das ist halt immer schlecht. Denn wenn man sich trennt, ob im Guten oder im Schlechten, versucht man ja normalerweise nach außen hin zumindest das Gesicht zu wahren und irgendwie eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das ist ja jetzt hier nicht passiert. Ist jetzt die Frage, warum ist das nicht passiert? Weil Djokovic es nicht wollte und die Entscheidung einfach getroffen hat und gesagt hat, ja, leckt mich am Arsch, ich hau das jetzt raus. Oder weil sie sich halt innerlich zerstritten haben oder nicht, ne? Und ob das jetzt am Ende ein Erdbeben auslöst, irgendeine Konsequenz hat oder nicht, das wird auch der Lawsuit zeigen. Ich finde, es ist aber einfach irgendwie wieder so ein. Ich finde irgendwie, diese ganze Geschichte sagt mehr über Djokovic aus oder finde ich, hat, wirft mehr irgendeine Form von Licht auf Djokovic, als es auf das Tennis an sich oder die PTPA wirft. Ich finde, dass in dieser ganzen Geschichte Djokovic wieder so der Verlierer ist, medial so ein bisschen, weil du denkst, wie ich es vorhin sagte, warum ist er jetzt schon wieder so ein Drama? Ich weiß, ich drehe mich hier gerade so ein bisschen im Kreis, ihr hört mich so ein bisschen beim Denken zu, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz schlau aus dieser Situation geworden. Weil einerseits habe ich da gestanden und so wie du vorhin auch sagtest, boah, eigentlich habe ich keinen Bock darüber zu reden, aber andererseits denke ich mir auch wieder, es ist funktionell und strukturell wieder so interessant, dass ich mir überlege, was ist da jetzt wieder passiert, dass es so gekommen ist. Weil die Grundhaltung der PTPA, ob ich die jetzt mittrage oder nicht, kann ich zumindest nachvollziehen. Aber jetzt ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, kann sich die selber tragen ohne Djokovic als Zugpferd?
Ja, also, falls ihr euch jetzt gerade fragt, wieso habe ich von Daniel jetzt die Aussage vorhin nicht gehört, wir hatten ja im Vorgespräch, hat das kurz irgendwie angerissen, ob wir dieses Thema mit reinnehmen. Ich meine, wenn du das jetzt so ausgeführt hast, nochmal länger, muss ich sagen, ja, es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir es reingenommen haben, denn am Ende sind ja gerade auch irgendwie diese Storys immer sehr interessant für uns alle und wir beschäftigen uns da doch gerne mit. Vielleicht liegt es bei mir auch so ein bisschen daran, weil ich diese Message, als die von Djokovic kam, so ein bisschen anders interpretiert habe für mich. Also, man muss ja bei Novak Djokovic nämlich einfach immer bedenken, dass er schon ja immer dafür bekannt war, dass er so sein eigenes Ding gemacht hat und alles irgendwie auch immer so ein bisschen anders gemacht hat, stellenweise vielleicht auch anders machen wollte. Und deswegen kam das für mich so raus, beziehungsweise ja, als das rauskam, kam das für mich so rüber, so rum, dass ich so dachte, ja, okay, das hat er jetzt einfach rausgehauen, ohne damit irgendjemandem zu sprechen, weil er hatte irgendwie keinen Bock mehr drauf. So, also
Das
klar,
kann sein.
ja, also da wird sicherlich irgendwie mal was vorgefallen sein, aber ich kann mir jetzt sogar auch vorstellen, dass das da gar nicht groß irgendwie geknallt hat oder so, dass es schon da eine gewisse Meinungsverschiedenheit gibt, die er ja damals auch bewusst öffentlich gemacht hat, dass er da Dinge anders sieht oder wie du sagtest, dass er gerne so die eine oder andere Aussage vielleicht ein bisschen anders formuliert hätte. Aber dass er am Ende einfach für sich entschieden hat, so komm, ich mache da jetzt einen Schlussstrich drunter und dann ist auch gut. Und dass wir hier vielleicht gerade sitzen und auch eventuell dann sogar ein bisschen mehr reininterpretieren, als wirklich am Ende der Fall gewesen ist. Aber auch das ist natürlich nur Spekulation. Nur, das ist vielleicht die Herangehensweise bei uns gewesen. Also ich habe gleich gedacht, ja, okay, es ist Djokovic. Wäre das jetzt von einem anderen Spieler gekommen, so in der Form und genau wortwörtlich dieses Statement, dann hätte ich da, glaube ich, schon mehr nachgefragt und nachgehakt.
Ja, einerseits stimme ich dir zu, es war auf jeden Fall so ein typischer Djokovic. Also das finde ich schon. Es ist, finde ich, ne, das meine ich ja mit diesem, bei ihm ist irgendwie immer was. Was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass er eben auch nicht irgendwer ist. Ganz klar, ne, das kommt irgendwie mit dazu. Das ist dann am Ende so eine Dynamik, die sich, glaube ich, nicht mehr so ganz einfangen lässt, dass er natürlich ein durchaus ein sehr meinungsstarker und auch disruptiver Typ ist, der sich halt auch nicht davor scheut, seinen eigenen Weg zu gehen. Das hat er ja sowohl auf dem Feld gezeigt, als dann auch neben dem Feld, ne? Und ich finde, dass er schon so ein Typ ist, der auch irgendwie nach Anerkennung strebt. Also ich glaube, es hat ihm schon ein bisschen an ihm genagt, dass er nie ganz so beliebt war wie ein Federer und ein Nadal. Und klar, du könntest absolut recht haben, dass er einfach gesagt hat, ey, ich bin jetzt 38, ich habe langsam keinen Bock, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich. Aber ich weiß nicht warum, irgendwie schätze ich ihn da vielleicht auch anders ein. Also ich habe bei Djokovic einfach nie das Gefühl, dass er sowas einfach so entscheidet, ohne da so eine gewisse Intention hinter zu haben. Aber du kannst recht haben, dass ich da auch vielleicht unfair bin und zu viel reinlese. Ich glaube, das ist auch so ein abendfüllendes Thema, wo man dann wirklich mal lustig 2, 2,5 Stunden drüber redet und einfach nur spekuliert. Ich fand noch einen Aspekt, wo habe ich das denn gelesen? Im The Athletic, glaube ich, wo jemand meinte, dass er natürlich jetzt auch schon seit einiger Zeit so mit Saudi-Arabien viel kollaboriert und da auch so Aktionen gemeinsam macht und da auch am Six Kings Slam angetreten ist und dass Saudi-Arabien natürlich jetzt gerade auch heftig in die ATP-Tour investiert. Und es dann ja auch durchaus sein könnte, dass er da quasi den Geldhahn nicht selber zudrehen möchte. Weiß ich nicht. Ich fand es einfach halt irgendwie so spannend. Das Tennisjahr ist ganz frisch. Djokovic hat noch nicht einen Ball geschlagen, aber trotzdem ist der Mann schon wieder in den Schlagzeilen. Das ist auch echt ein seltenes Talent.
Ja, da könnte man ja fast sagen, naja, ne, also wenn er jetzt schon auf der Ecke ist, wieso geht er eigentlich nicht auch mal in den Dschungel? Aber gut, anderes Thema.
So ein Dschungelcamp, meinst du?
Wir machen mal so ein ich bin ein Tennisprofi, holt mich hier raus. Das Tennis-Special oder so. Ich glaube, da gibt es ein paar Charaktere, die sehr, sehr interessant werden. Ja.
Ja, obwohl, das würde mich ehrlich gesagt doch mal interessieren, wie die Survival Skills von so manchen von den Tennisspielern sind, weil bei Turnieren, du wirst da ein besseres Lied singen können von als ich, wird denen schon viel auch hinterhergetragen. Zumindestens, wenn du ab so einer gewissen Gehaltsklasse einsteigst.
Habe ich jetzt gar nicht bedacht eben, aber da hast du recht. Also das wäre vielleicht sogar der ganz spannende Aspekt an so einem Format. Ja, wir können darüber ja mal drüber nachdenken. Vielleicht findet sich da ja mal irgendjemand, der das umsetzen möchte. Henrike, wir haben es so ein bisschen festgestellt jetzt, auch durch die Aufnahmezeit. Wir sind so knapp jetzt irgendwie bei 40 Minuten angekommen. Wir haben erst so ein paar Tage gespielt, gut eine Woche und es ist schon wieder irgendwie ganz viel auf dem Zettel. Das verspricht doch eigentlich eine sehr, sehr unterhaltsame Saison zu werden.
Ja, ich freue mich jetzt auch. Also wie gesagt, gucken ist natürlich schwierig, gerade für mich zumindest mit der Zeitverschiebung am Wochenende geht das noch. Ja, aber ich habe doch wieder Bock. Die Energie ist da und ja, wird ja jetzt auch anlaufen mit den Turnieren und dann geht es ja auch ruckzuck langsam in Gefilde, wo die Zeitverschiebung ein bisschen besser für uns ist. Insofern kann nur besser werden.
Absolut. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr vielleicht jetzt auch gerade im Rahmen des australischen Tennissommers mal diskutiert haben wollt von uns, dann schreibt uns gerne kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns in der Regel unter Tennisproleten. Wenn ihr natürlich irgendeinen anderen Themenwunsch habt oder euch zu einem Thema äußern möchtet, was wir heute diskutiert haben, natürlich auch sehr, sehr gerne her damit. Dann treten wir mit euch in den Austausch. Und sonst, Henrike, würde ich sagen, dir vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Folgt uns natürlich gerne, nehmt teil an unserem Tippspiel. Da bietet es sich sowieso durchaus an, dann auch mal unsere sozialen Kanäle anzusteuern. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann sicherlich mit ganz vielen neuen Geschichten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.